Hallo und herzlich willkommen zum Tatort Steuern, dem Podcast für Finanzstrafrecht. Heute mit der Folge, gegen wen richtet sich ein Finanzstrafverfahren? Und ich darf wieder an meiner Seite begrüßen, Roman Leitner, und würde dich bitten, Roman, dass du uns das Thema näher bringst.
Das ist natürlich ein wunderbares Thema in die Grundelemente jedes Strafverfahrens. Wer ist denn derjenige, der verfolgt wird, der damit letztlich Täter ist? Ja? Und wie schaut so ein Vorwurf überhaupt aus? Vielleicht schauen wir uns gleich im ersten Schritt an, worin besteht denn der Vorwurf in einem klassischen Finanzstrafverfahren? Er besteht darin, dass jemand seinen steuerlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist und mit entsprechender subjektiver Tatseite, wie das im Strafrecht so schön heißt, nämlich vorsätzlich oder mit grober Fahrlässigkeit, eine Verkürzung von Steuern herbeigeführt hat. Das ist einmal der Vorwurf. Notwendig ist nicht nur die entsprechende subjektive Tatseite, Vorsatz, Fahrlässigkeit, sondern auch ein Verschulden. Auf das möchte ich dann gar nicht näher eingehen, weil das ist, ich sage es jetzt vereinfacht, in aller Regel gegeben. Ja, da müssen ganz außergewöhnliche Umstände eintreten, dass da überhaupt wirklich von einem Entschuldigungsgrund, der strafrechtlich wirksam wäre, die Rede sein könnte. Und es darf natürlich auch kein Strafaufhebungsgrund gegeben sein. Und da gibt es zwei wichtige Dinge, die aber heute nicht Gegenstand sein werden. Einerseits ist vielleicht Strafaufhebung Selbstanzeige erstattet worden, oder ist die Sache schon verjährt? Aber das wollen wir schon wieder zur Seite stellen. So schaut der Vorwurf aus. Gegen wen richtet sich nunmehr das Finanzstrafverfahren? Gegen den Täter. Das wird in der Regel in erster Linie der Steuerpflichtige selbst sein, der verpflichtet gewesen wäre, eine vollständige Steuererklärung abzugeben. Er hat entweder keine abgegeben oder eine unvollständige, das mit dem entsprechenden Vorsatz oder der groben Fahrlässigkeit. Nur damit ist es leider in aller Regel nicht getan und vielfach kommen auch weitere Personen in Betracht. Und nach der österreichischen Dogmatik ist es so, dass diese weiteren Täter, diese Bestimmungs- oder Beitragstäter, wie sie strafrechtlich heißen, mit der gleichen Strafe bedroht sind. Ja, die Bemessung wird dann im Einzelfall natürlich abweichen, aber grundsätzlich droht denen die gleiche Strafe wie dem unmittelbaren Täter. Und wer sind denn diese Personen, die hier ganz schnell auch in den Fokus geraten können? Insbesondere im Rahmen von Unternehmen natürlich Mitarbeiter. Mitarbeiter, die in den entsprechenden Abteilungen tätig sind, denken Sie nur daran, einen Buchhalter, der unvollständige Rechnungen entsprechend der Weisung seines Chefs und nicht verbucht oder unrichtig verbucht, ein Lohnverrechner, der die Löhne abrechnet, ohne die Schwarzkomponenten zu berücksichtigen, die er kennt. Ja. Und bitte nur auch gleich eines, die Weisung seines Chefs, dass er so machen muss, wird ihn strafrechtlich nicht entschuldigen. Also das ist kein Entschuldigungsgrund, das kann man vielleicht in der Strafbemessung dann berücksichtigen, aber das ist natürlich kein Entschuldigungsgrund. Und das Bittere ist auch eines, dass bei den großen Fällen, wo ein Gericht zuständig ist, ja, eine Mindeststrafe zu verhängen ist. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen, wo eine Steuerverkürzung von 1 Million erfolgt ist, das Ganze mit entsprechender subjektiver Tatseite, gehen wir davon aus, Vorsatz auch beim Buchhalter, bei der Lohnverrechnerin oder was auch immer. Ja, und der muss jetzt eine Strafe kriegen von 100.000 Euro. Das ist für den unter Umständen existenzzerstörend. Also dieses Beteiligungsrisiko kann für Mitarbeiter ganz, ganz gefährlich werden, gerade in großen Unternehmen. Wer kommt noch in Betracht? Natürlich auch der Berater, auch der steuerliche Vertreter. Ja. Sehr gute Hinterziehungsideen sollen ja manchmal auch von der Seite kommen, ja, und sind dann natürlich für den Berater ganz, ganz gefährlich. Und der wird ja dann natürlich auch entsprechend verfolgt werden, gibt es auch immer wieder. Ja. Und wer kommt noch in Betracht? Natürlich Geschäftspartner, die abgestimmt bei bestimmten verbündeten Vorgehensweisen mitspielen. Ja. Und denken Sie nur daran, wenn es darum geht, irgendwelche Gegenstände in das Unternehmen hineinzuschwindeln mit einer gefälschten Rechnung, Fehlbezeichnung oder überhaupt eine Scheinrechnung, ein Partner, ein Geschäftspartner, der so eine Rechnung ausstellt, um seinem Geschäftspartner eine Hinterziehung zu ermöglichen, ja, aufgrund dieser unrichtigen Rechnung, ist natürlich selbstverständlich Beitragstäter. Er wird selbstverständlich in Verantwortung gezogen und er hat mit einer gravierenden Sanktion zu rechnen. Und Sie müssen sich eines bedenken, vielleicht ein Wort noch zu Vorsatz und Fahrlässigkeit. Vorsatz heißt Wissen und Wollen, Fahrlässigkeit heißt Verletzung der gebotenen Sorgfalt. Also die gravierende subjektive Tatseite, die zu ganz strengen Bestrafung führt, ist der Vorsatz. Und Da gibt es natürlich Fälle, in denen der Vorsatz am Tisch liegt. Ja. Wenn jemand eine falsche Rechnung ausstellt, die ganz offensichtlich nur zu dem Zweck ausgestellt wird, um den Betriebsausgabencharakter vorzutäuschen von einer Investition, was auch immer, ja, da brauche ich über den Vorsatz nicht mehr diskutieren. Die ergibt sich aus den Umständen. Ja. Dass der wollte und wusste und das genau in dem Interesse gemacht hat. Bei der Fahrlässigkeit ist natürlich schwieriger. Ja. Da geht es darum, dass jemand einen Fehler macht, ja. Dass er es falsch beurteilt, dass er behauptet, er hat gemeint, dass das Repräsentation ist Werbung und man könne jedes Geschäftsessen abschreiben und so weiter und hat darüber geirrt. Da haben wir nur das Problem, dass vielfach solche Irrtümer von vornherein einfach nicht geglaubt werden und als Schutzbehauptung entlarvt werden. Ja. Und solche Lügen, sage ich jetzt kurz gesagt, sind in einem Strafverfahren meistens wenig dienlich, weil sie führen nur zum Unwillen des Richters und zum Ärger des Richters und dann wird die Strafe ein bisschen strenger ausfallen. Also solche entschuldigende Storys soll man bitte mit größter Zurückhaltung anwenden, weil die können genau nach hinten losgehen und eigentlich nur zur Verärgerung des Schöffensenats oder des Spruchsenats führen.
Wie würdest du da den Fall sehen? Jetzt, man, der Fall ist natürlich plakativ, dass du sagst, ich habe nicht gewusst, dass das nicht steuerlich abzugsfähig ist. Also wenn man diese klassische Schutzbehauptung, die natürlich keiner glaubt, aber jetzt beispielsweise das Thema, naja, jetzt hat man sie verrechnet, ja, weil ich sage jetzt mal, irgendein Mitarbeiter in der Buchhaltung vergessen hat, eine Rechnung zu buchen, ja.
Und Vorzeichenfehler.
Oder sowas in der Richtung letztlich, auch genau. Ist es jetzt so, dass man sagt, nur weil der Betrag unter Umständen groß ist, also der Steuerschaden, der bewirkt wurde, Hausnummer dieser Buchungsfehler oder beispielsweise, weil man einfach einen Vorsteuerschlüssel falsch im SAP hinterlegt hat, der führt jetzt zu einem Steuerausfall von 1 Million, ist es dann so, dass automatisch der Steuerschaden schon über die Fahrlässigkeit entscheidet oder würdest du das anders sehen?
Natürlich kann auch ein gravierender Fehler bloß fahrlässig sein. Selbstverständlich kann ein Fehler, der zu einer Verkürzung von 1 Million führen, auch auf Fahrlässigkeit beruhen. Nur, man muss sich dann den Fall schon im Einzelfall sehr gut anschauen, weil ein großer Fehler springt mehr in die Augen. Und ein in die Augen springen führt dann im ersten Schritt dazu, dass es keine leichte mehr sein wird, sondern eine grobe, weil es Signaleffekt, ja. Also nur dann, wenn diese Dinge wirklich leicht zu erkennen wären, wird von grober fahrlässig auszugehen. Aber diese Überlegungen kann man fortsetzen. Bei ganz gravierenden Dingen wird es Fälle geben, wo die Lebenserfahrung zeigt, dass man sowas nicht übersehen kann. Ja? Und dass das nur vorsätzlich passieren kann. Und wenn ich darf wieder zu meinem Beispiel gehen, wenn ich eine Rechnung falsch ausfertigt, dann ist eine Fahrlässigkeit eigentlich nicht mehr vorstellbar. Und jeder Versuch hier aus diesem Vorsatz eine Fahrlässigkeit zu machen, wird wohl scheitern. Ja? Also, und da ist die Höhe schon ein Kriterium. Ja? Es ist nicht entscheidend natürlich, nicht das einzig Entscheidende, aber die Höhe ist auch ein Gesichtspunkt, ist auch ein Mosaikstein. Ja?
Umgekehrt kann man natürlich sagen, dass eine reine Ex-Post-Betrachtung natürlich einer Verhaltenssteuerung jetzt nicht gerecht wird. Wenn ich sage, nur der Schaden war groß und deswegen muss grob fahrlässig gewesen sein, weil wir haben ja schon Fälle gehabt, praktisch, wo der Schaden hoch war. Allerdings, man muss sich ja in den Pflichtigen reinversetzen, in seiner Situation, bevor es zu dem Fehler gekommen ist. Ja. Und wenn da unter Umständen berücksichtigungswürdige Fälle sind und man sagt, das war einfach nicht klar, dass man sie in der Dimension verrechnet oder dass der Fall überhaupt passiert. Ich würde da sagen, hoffnungslos ist es nicht, also rein auf die Schadenshöhe würde ich jetzt sagen, das kann man schon probieren, dass man da mal sagt,
kann es Fälle geben, völlig ja. Richtig, sehe ich auch so. Nur man muss bitte auch in das Opfer hineinschlüpfen, ja? und die Opferinteressen sehen. Und wenn die Opferinteressen so gravierend beeinträchtigt sind, ja, dann wird man auch ein Herz für den Fiskus haben. Und der Vorsitzende wird das Herz für den Fiskus haben. Und ich sehe, wenn da zum Beispiel eben das Umsatzsteuersystem so extrem betrugsanfällig ist und wenn man da sieht, was da gespielt werden kann, dann wird man in dem Bereich besonders streng auftreten. Und das haben wir gesehen bei den Steuerkarussellen. Da gibt es gnadenlose Urteile. Ja. Und das hat auch seine Berechtigung, weil einfach dort das Gefährdungspotenzial so hoch ist für den Fiskus, dass eine besondere Strenge angezeigt erscheint. Also das, glaube ich, muss man mitdenken.
Aber das ist super. Ich glaube, da werden wir noch eine Folge machen, wo wir uns mal der Fahrlässigkeit und dem Vorsatz widmen. Aber vielleicht
da gäbe es viel zu sagen und viel zu erzählen. Unendlich viel zu erzählen.
Jetzt muss ich da trotzdem einen Fall schildern, wenn man sagt...
Aber darf ich vielleicht vorher eines noch machen? Mhm. Nämlich, wer ist noch betroffen? Nehmen wir vorher noch die Verbandsverantwortlichkeit.
Ja, gerne. Ja.
Nämlich, nicht nur diese Menschen, die den Täter unterstützen, ja, kommen als Täter in Betracht. Wir haben nämlich auch in Österreich, und zwar durch EU-Recht, durch EU-Vorgaben, eine Verantwortlichkeit der Verbände, das sind im Wesentlichen die Gesellschaften. Und Wenn jetzt der Geschäftsführer im Interesse des Verbandes eine Steuerverkürzung an Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer des Unternehmens herbeiführt, ja, dann infiziert er dann den Verband. Ja. Wenn er entsprechend rechtswidrig und schuldhaft so eine Verkürzung herbeiführt, wird nicht nur er bestraft, sondern auch das Unternehmen. Und nicht nur der Geschäftsführer, das Organ kann diese Verbandsverantwortlichkeit auslösen, diese abermalige Bestrafung für das Unternehmen, sondern auch ein Mitarbeiter. Ja. Und da sehen wir natürlich dann schon das ganz besondere Präventionspotenzial, das hier drinnen liegt. Die Mitarbeiter sind so gefährlich. Ja. Und allerdings gibt es hier eine Möglichkeit, dem zu entgehen, wenn nämlich diese Mitarbeitertat, ja, diese Steuerverkürzung durch den Mitarbeiter des Unternehmens passiert ist, obwohl die Geschäftsführung keinerlei Fahrlässigkeit bei Überwachung ihrer und Organisation ihrer entsprechenden Abteilungen begangen hat, dann würde das den Verband exkulpieren und der Verband wäre nicht zu ahnden. Das heißt, dieser Nachweis der ordnungsgemäßen Organisation der Steuerabteilung, Schlagwort steuerliches Kontrollsystem, hat strafrechtlich eine elementare Bedeutung.
Ja, vielleicht sagst du nur kurz, Roman, für alle Nichtjuristen, Verband, was ist denn das? Was kann man sich darunter vorstellen in Österreich?
Wir müssen eines sehen, dass auch inzwischen die kleinen Unternehmen fast durch oder in vielen Fällen der Verbände sind. Jede GmbH, jede Aktiengesellschaft, jede Genossenschaft, jeder Verein ist ein Verband. Ja, und dort habe ich sofort die Anknüpfung für die Verbands, auch die Personengesellschaften, habe ich sofort die Anknüpfung für die Verbandsverantwortlichkeit, das Verhalten des Geschäftsführers und auch der Mitarbeiter, das wird unter bestimmten Voraussetzungen dem Verband zugerechnet und der Verband abermals bestraft.
Und da haben wir dann den Kaskaden- oder Multiplikator-Effekt, genau. Dass dann einfach auf der Bank nicht nur ein Beschuldigter, sondern drei sitzen können.
Und
oder
das
vier,
kann dann katastrophale Dimensionen annehmen.
Aber dann würde ich vielleicht, da passt das Beispiel jetzt eh gut, das ich mir da überlegt hat. Ich meine, das ist ja wirklich was wir in der Praxis ja jetzt öfter sehen und durchaus, mir ist dann deine Meinung interessiert, beziehungsweise ist es ein Thema, das natürlich auch finanzstrafrechtlich Dimensionen erreichen kann, die nicht ohne gravierende Folgen von sich gehen. Beispiel, wir haben jetzt einen Tischler, ja, und der Tischler, der stellt jetzt, wenn man so will, eine Zirbenstube beim Unternehmer in seinem Privathaus her. Und damit man halt für diese Zirbenstube einen steuerlichen Abzug bekommen, nämlich einen Vorsteuerabzug und das Ganze auch abschreiben können, wird auf der Rechnung Erweiterung Firmengelände geschrieben. Wie würdest du diesen Fall sehen? Wer ist da praktisch aus deiner Sicht finanzstoffrechtlich im Feuer? Ist das nur der Pflichtige selbst oder unter Umständen auch der Tischler?
Das ist so ein einfaches, lebensnahes Beispiel. Wir wissen alle, wie häufig sowas vorkommt. Ja? Und wir können wunderbar hier zeigen, wie diese Sache eskaliert. Ganz einfach. Gehen wir mal davon aus, der die Zirbenstube bestellt, ist ein Geschäftsführer in einem Unternehmen. Das sind die besonders gefährlichen Fälle, weil der hat natürlich auch die Potenz, die Macht, solche Dinge zu veranlassen und quasi das seiner Gesellschaft umzuhängen und von der Gesellschaft entsprechend tragen zu lassen. Das bedeutet, er selbst ist einmal in erster Linie der Täter. Er wird bestraft. Ja. Er, seine Tat, die er hier begeht, ja, und die zu einer Verkürzung der Steuern des Unternehmens führt, ja, weil die kommt ja zur Körperschaftssteuer- und Umsatzsteuerverkürzung, der infiziert seine Gesellschaft. Seine Gesellschaft wird zusätzlich bestraft. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite, der Geschäftspartner, der Verkäufer, ja, oder der Tischler, ja, der jetzt hier bereit ist, auf diese Gefälligkeit einzugehen und eine falsche Rechnung auszustellen, unterstützt natürlich diesen Geschäftsführer, den verkürzenden Geschäftsführer. Und hier ist auch die subjektive Tatseite zweifellos gegeben, weil diese Falschausstellung der Rechnung, dass die vorsätzlich erfolgt ist, und dem wird's, da wird kein Weg vorbeiführen. Das ergibt sich aus den Umständen völlig eindeutig. Ja. Und das bedeutet, dass dieser Tischler genauso auf der Anklagebank sitzt wegen Steuerhinterziehung, gegen ihn sich die gleiche Sanktionsdrohung richtet. Und wenn er jetzt, und das ist ja auch die Regel, wiederum über einen Verband verfügt, gehen wir davon aus, im kleineren gewerblichen Bereich wird das eine GmbH sein in der Regel, ja, dann wird auch seine GmbH infiziert. Also wir haben jetzt eine Unzahl von Herrschaften, die da Platz nehmen auf der Anklagebank und dort abgestraft werden. Wenn der Tischler das selber gemacht hat, er ist dort Geschäftsführer, dann nutzt ihm auch das steuerliche Kontrollsystem nichts, weil das kann ihn in dem Fall, weil es nämlich um eine Straftat des Geschäftsführers geht, nützt ihm das auch nichts. Also solche Fälle, ja, solche häufigen Fälle sind ganz, ganz dramatisch, haben einen unglaublichen breiten Bereich von Personen, die hier entsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Und es kommt eines noch dazu. Diese Fälle sind deswegen so gefährlich, weil in dem Fall mit gefälschten Beweismitteln agiert wird. Und das Ganze dazu führt, dass hier aus einer ganz normalen Steuerhinterziehung ein Abgabenbetrug wird. Und ein Abgabenbetrug, wenn er ein gewisses wirtschaftliches Gewicht hat, brauchen wir die 100.000 Euro Verkürzung, den haben wir schnell.
Zum Beispiel.
Ja. Und nämlich über Jahre dann, die Steuereffekte sind ja hier zusammenzuzählen, ja, dann ist das ein Abgabenbetrug, der zwingend mit Freiheitsstrafe zu ahnden ist. Also das löst ja katastrophale Folgen aus.
Aber ich glaube, dazu dann eine eigene Folge zum Abgabenbetrug, also da wollen wir jetzt nicht vorweggreifen. Gibt es jetzt aus deiner Sicht noch eine Botschaft für die Praxis? Kann man sich da praktisch schützen davor?
Das ist natürlich, wenn man sich den Fall vor Augen führt, dann wird sofort natürlich die Frage tritt aus, ja bitte, und wie macht man das in einem Unternehmen, dass die Mitarbeiter das verstehen, dass die Mitarbeiter nicht gefällig sind, nicht sich und das ganze Unternehmen in einen strafrechtlichen Vorwurf verwickeln. Und da kommen wir dann, glaube ich, zu einem sehr schönen Modul, nämlich was sind die grundlegenden Strategien zur Risikominimierung, finanzstrafrechtlich.
Super, das war ein tolles Schlusswort, Roman, ich bedanke mich. In dem Sinn freuen wir uns aufs nächste Mal und wenn Sie Wünsche, Anregungen haben, bitte gerne jederzeit melden. Wir freuen uns. Danke.